Ihr dürft den Text schon mal aufschlagen. 1. Korinther 10, ab Vers 23. Alles. Dort heißt es, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles suche das Seine, sondern das des Anderen. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Denn die Erde ist des Herrn, denn so esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Opferfleisch, so esst es nicht, um jenes Willen, der es anzeigt, und um des Gewissens Willen. Ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. Denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Wenn ich mit Danksagung teilnehme, warum werde ich geschmäht für das, wofür ich Dank sage? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie gerettet werden. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Lass uns nochmal still werden, wir wollen nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für die Zeit jetzt, wir danken dir für dein Wort. Aber du hast uns auch herausfordernde Zeilen mitgegeben und ich bitte dich, dass du uns Weisheit gibst, jetzt in der Auslegung, dass du unsere Herzen öffnest, wie Nikolai schon gebetet hat und dass wir wirklich bereit sind für dein Wort und dass du mir Ruhe und Gelassenheit gibst und wirklich Weisheit, dein Wort auch gut auszulegen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch gerade eben beim Lesen des Textes so gegangen ist, aber unser Text heute ist nicht ganz so leicht zu knacken. Ich verrate euch schon mal das eigentliche Thema, um was es dann geht. Das ist wirklich ein echtes Pfund, ja, da geht es richtig zur Sache. Aber der Weg dorthin, bis wir zu diesem Thema wirklich kommen, der wird auch herausfordernd und spannend. Weil so manche Verse, die sind eher einfach, das habt ihr vielleicht gleich gemerkt, die liest man, versteht man gleich, aber andere Verse in diesem Text, die werfen eher Fragen auf. Was bedeutet denn gleich die erste Aussage in unserem Text? Oder ab Vers 25, da greift ja Paulus schon wieder das Thema Götzenopferfleisch auf. Das hatten wir doch schon. Warum jetzt schon wieder? Und es stellt sich auch die Frage, wo ist hier irgendwie so der rote Faden in dem Text? Ja? Und was ist jetzt eigentlich das zentrale Thema? Um diesen Text knacken zu können, brauchen wir unbedingt einmal mehr, was? Den Kontext, genau. Und deshalb rufen wir uns jetzt noch mal ein bisschen in Erinnerung, wo wir uns überhaupt befinden und schauen auch noch mal, gibt es schon ein übergeordnetes Thema, ja, wo wir unseren Text drin wiederfinden. Ja, also wir sind im 1. Korintherbrief, das ist klar. Ja, und ihr wisst auch, dass Paulus diesen Brief an eine Gemeinde geschrieben hat, die echt Probleme in der Nachfolge hatte. Ja, die hatten Probleme mit Spaltung, die hatten Probleme mit Rechthaberei, die hatten Probleme mit Unmoral. Und die hatten auch ein Problem damit, ja, richtig mit der Ehe umzugehen. Denkt mal an das ganze 7. Kapitel. Und die hatten noch ein weiteres Problem. Die Gemeinde wusste nicht so richtig, wie sie mit ihrer christlichen Freiheit umgehen sollte und wo eigentlich diese Grenzen dieser Freiheit liegen. Ab Kapitel 8 geht Paulus auf verschiedene Fragen der Korinther ein. Er beantwortet die. Und parallel dazu behandelt er ein anderes Thema. Und das ist das Thema der christlichen Freiheit. Und deswegen erlaubt mir, dass wir so einen kleinen Abstecher machen, weil ich weiß nicht, wie gut sind wir eigentlich bei dem Thema christliche Freiheit zu Hause. Ja, das wollen wir jetzt ein bisschen ausführen. Und ihr könnt mir glauben, ich habe in der Vorbereitung echt lange überlegt, ob und wie ich das machen könnte, dass wir dieses Thema so ein bisschen aufrollen, ja, dass wir es irgendwie bildlich darstellen, ja, dass man es gut verstehen kann, aber dass das Thema auch dabei nicht verzerrt wird. Und aus diesem Grund habe ich auch heute mal Folien mitgebracht, was ich sonst ja nicht mache. Und die sollen euch helfen, dieses Thema besser zu verstehen. Jetzt gucken wir mal, ob es geht. Ihr wisst, dass es im Neuen Testament klare rote Linie gibt für uns Christen, ja, die wir nicht überschreiten sollen. Da gibt es zum Beispiel Gebote oder auch Verbote, die uns helfen sollen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Ein Gebot zum Beispiel lautet, wir sollen unsere Ehefrauen lieben. Oder ein Verbot, wir sollen keinen Ehebruch begehen. Oder wir sollen arbeiten, aber wir sollen nicht stehlen. Soweit so gut. Aber gleichzeitig gibt es ja auch Themen, die irgendwie nicht in dieses Schwarz-Weiß-Bild passen, ja, die nicht so klar geregelt sind. Es gibt zwar viele Prinzipien, ja, die uns indirekt Antworten geben für unser Leben, ja, aber trotzdem bleibt ja eine gewisse Freiheit, ja, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Zum Beispiel gibt es in der Bibel keinen Hinweis dafür, ob der Besitz eines Autos gut oder falsch ist. Oder es ist auch nicht definiert, ob wir in den Urlaub fahren können oder nicht. Oder welcher Beruf für mich der beste ist. Das heißt, es gibt zwischen diesem schwarzen und diesem weißen Bereich, so habe ich es jetzt mal plakatiert, auch einen Graubereich. Ja, und dieser Graubereich ermöglicht uns Christen, wie gesagt, eine gewisse Freiheit, die christliche Freiheit. Ja, und hier sind wir Christen aufgefordert, zu überlegen, warum es diesen Bereich gibt und wie man mit ihm richtig umgeht, das werden wir später noch sehen. Jetzt ist es aber auch so, wir müssen wissen, diese christliche Freiheit hat Grenzen. Ja? Grundfreiheit. Und neben diesen offensichtlichen Grenzen gibt es auch mindestens eine weitere Grenze. Ja? Sie grenzt das christliche Leben von einem sinnlosen Lebensstil ab. Ja? Dazu gehört alles, was nutzlos ist, was verschwenderisch ist oder sogar zerstörerisch. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Denk mal an einen extrem genussorientierten Lebensstil. Oder denk mal an einen Menschen, der sehr streitsüchtig ist und der euch ständig in endlose Diskussionen verwickelt, aber es geht ihm die ganze Zeit nur um Rechthaberei. Oder denk mal daran, ja, an Zeit- oder gesundheitszerstörenden Konsum von Sucht- oder Betäubungsmitteln. Oder denk mal ganz aktuell auch an dieses endlose Surfen in den Social-Media-Kanälen. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch eine Grenze. Ja. Und die betrifft den Umgang mit anderen Menschen. Die christliche Freiheit endet dort, wo mein Verhalten andere Menschen benachteiligt oder meinem Nächsten sogar Schaden zufügt. Oder anders ausgedrückt, die endet dort, wo die Liebe endet. Auch hier ein paar Beispiele. Zum Beispiel werden da rücksichtslose Entscheidungen eines Familienvaters innerhalb der Familie. Oder wenn ich einen teuren Lifestyle führe und dadurch andere animiere, sich völlig zu verschulden. Oder wenn jemand über Geschwister lästert, nur weil sie ein engeres Gewissen haben als man selbst. Soweit erstmal dieses Schaubild von der christlichen Freiheit. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, diese Grafik ist natürlich nur ein Modell. Ja? Ein Modell, was die Wahrheit vereinfachen soll, dass wir sie besser verstehen. Aber ihr werdet sehen, dieses Modell hilft uns gleich, wenn wir den Predigttext genauer studieren werden. Aber vorher möchte ich noch mal kurz auf den Kontext zurückkommen. Eine der Fragen der Korinther bezog sich auf das Götzenopferfleisch. Ja? Paulus beantwortet diese Frage im 8. Kapitel. Ihr erinnert euch vielleicht, ja, ich habe es eben schon mal angesprochen. Und es war so, in der damaligen Kultur war Götzendienst, und das war auch in Korinth so, genauso wie das Opfern für Götzen eigentlich Standard. Das hat eine große Rolle gespielt. Bei offiziellen Veranstaltungen, auch im privaten Rahmen oder auch einfach beim Einkaufen von Lebensmitteln. Ja, da war dieses Thema ständig präsent und selbst die Christen kamen nicht drum herum, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und Paulus beantwortet diese Frage in der Weise, dass er sagt, dass das Essen vom Götzenopferfleisch an sich gar kein Problem ist. Es ist nicht problematisch, ja, denn es besteht die Freiheit, alles essen zu dürfen, auch dieses Fleisch. Denn alles, auch dieses Götzenopferfleisch, kommt von Gott und es gibt keinen Grund, sich vor diesen toten Götzen zu fürchten. Ich weiß, ihr merkt ihr das schon, hier begegnet uns schon das Thema der christlichen Freiheit, hier geht es schon los. Aber Paulus geht in diesem Zusammenhang noch auf etwas viel Wichtigeres ein. Ja, und zwar, dass diese Freiheit, Götzenopferfleisch zu essen, auch Grenzen hat. Und zwar da, wo jemand verführt wird, dieses Fleisch auch zu essen, obwohl er das eigentlich mit seinem Gewissen gar nicht vereinbaren kann. Der Schlüsselvers damals in der Predigt vom Stephan, und das ist auch für uns heute wichtig, das war der Vers 9 in diesem Kapitel 8. Da hieß es, ihr müsst darauf achten, dass diese eure Freiheit nicht die Schwachen zu Fall bringt. Paulus macht an diesem Beispiel deutlich, dass die christliche Freiheit dort endet, wo jemand anders verführt wird oder zu Schaden kommt. Das haben wir eben schon eingangs gesagt. So, und in Kapitel 9, da geht es zwar nicht mal um das Götzenopferfleisch, aber da geht es weiter um die christliche Freiheit, weil dort nimmt Paulus sich selbst als Beispiel dafür, wie man seine eigene Freiheit für höhere Ziele einschränken kann. Er beschreibt, dass er als Apostel ein Recht auf finanziellen Lohn gehabt hätte, aber aus mindestens zwei Gründen verzichtet er darauf. Erstens, er wollte lieber himmlischen Lohn statt irdischen Lohn. Und zweitens, er wollte, dass möglichst viele Menschen fürs Evangelium gerettet werden. Und zusätzlich war er ein Vorbild, ja, in der Form, wie er sich selbst beherrscht hat. Seine Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen war seine Motivation, selbst einzuschränken. In Kapitel 10, Israel in der Wüste. Hier war das nämlich so, hier führte Überheblichkeit dazu, dass viele Israeliten ums Leben kamen. Sie waren undiszipliniert, sie waren lustgesteuert und das ganz im Gegensatz zum Apostel Paulus. Was wir damals gelernt haben, ist, dass die christliche Freiheit in der Nachfolge Hand in Hand gehen muss mit einem demütigen Herzen, ja, mit Gottvertrauen. Egoistische Ziele. Manuel hat damals über das Thema gepredigt. Gläubige dürfen ihre Freiheit nicht, ja, und da ist es der schlimmsten Sünden auch. Ja, und dann eins der Sünden Israels war der Götzendienst. Und das war bei den Korinthern nicht anders. Auch wenn der Verzehr von dem Götzenopfer Fleisch an sich kein Problem darstellte, war natürlich der Götzendienst selbst kein Teil der christlichen Freiheit. Paulus warnt in dem letzten Abschnitt, ja, Sebastian hat neulich darüber gepredigt, davor hier nicht inkonsequent zu sein und Gott nicht herauszufordern. So, das war der Kontext. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen nachvollziehen, wie sich diese drei Kapitel verhalten und wo hier der rote Faden ist. Weil das ist wichtig, weil unser Predigtext heute hier eine Schlüsselrolle einnimmt. Er gibt uns nämlich auch nochmal wichtige Informationen über die Grenzen der christlichen Freiheit, aber noch viel mehr, er sagt uns, was das Fundament und was das Ziel der christlichen Freiheit ist. Und deswegen lautet auch der Titel der Predigt Ziel und Grenzen der christlichen Freiheit. So, und jetzt steigen wir endlich in den Text ein. Wir kommen zum ersten Punkt, der lautet, die christliche Freiheit ist erbaulich. Wir lesen nochmal die Verse 23 und 24. Dort heißt es, Vers 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Genau wie in Kapitel 6 beginnt Paulus diesen Abschnitt mit einer absoluten Aussage. Und die ist ja auf den ersten Blick verwirrend, oder? Alles ist erlaubt? Was meint Paulus mit dieser Aussage? Spielt er vielleicht auf so einen Slogan der Korinther an, die damit so ihr freizügiges Leben rechtfertigen wollten? Oder bezieht sich Paulus auf was anderes? Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht genau. Aber eins wissen wir ganz sicher, eins ist klar. Diese Aussage ist ganz sicher nicht wörtlich gemeint. Weil überlegt mal, dann wären ja alle gel und alle ehrlich. Oder in unserem Bild gesprochen, wenn das so wäre, dann würde es ja gar kein Schwarz und kein Weiß geben. Das heißt, nachdem wir uns diesen Zahn jetzt gezogen haben, bleibt ja die Frage, auf was bezieht sich, was wir eben gesammelt haben, ins Spiel? Wir haben ja eben festgestellt, dass das übergeordnete Thema ab Kapitel 8 Kopf, wenn wir jetzt schon bei Kapitel 10 am Ende sind. Was Paulus hier macht, ist genau das Gleiche, was ich vorhin euch in dem Schaubild gezeigt habe. Er setzt hier die richtigen Grenzen, theoretisch alles erlaubt ist. Freiheit, also in diesem Graubereich, uns bekannte untere Grenze. Er sagt eben, dass eben nicht alles nützlich und erbaulich ist. Ja? Oder anders ausgedrückt, die christliche Freiheit gilt nur dann, wenn etwas sinnvoll und erbauend und ermutigend ist. Wenn mich etwas geistlich voranbringt, wenn ich wachsen kann. Und wenn wir uns jetzt diese beiden Aussagen anschauen, dieses nützlich und erbaut, ja, dann sind das keine Aussagen, die sich widersprechen. Ja, das sind eigentlich Aussagen, die im Prinzip ziemlich gleichbedeutend sind. Ich denke, ihr kennt dieses Prinzip in der Schrift, das gibt es im Alten Testament, das gibt es auch im Neuen Testament, dass es zwei Aussagen gibt, die stehen direkt übereinander und die sagen etwas Ähnliches aus. Und das verwendet man, um eine Aussage zu betonen. Ihr habt bestimmt schon mal den Begriff gehört, man nennt das Parallelismus. Man könnte also diesen Vers 23 auch wie folgt übersetzen. Paulus sagt zu den Korinthern, wisst ihr was, euer Pochen auf die christliche Freiheit ist ja schön und gut, aber sie ist nur dann gegeben, wenn sie von einem sinnlosen Lebensstil abgegrenzt ist. Sie muss erbaulich sein, sie muss euch geistlich weiterbringen. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn du zum Beispiel den Wunsch hast, heiraten zu dürfen, ja, dann gibt es bei dieser Fragestellung viel Freiheit. Ja, wir sind nicht davon überzeugt, dass Gott hingeht und dir konkret eine Person vor die Nase setzt und sagt, musst du heiraten. Aber es gibt viele Prinzipien, ja, wie man diese Frage weise angehen kann. Überlegt mal, wäre es weise, wenn dein zukünftiger Ehemann Prioritäten in seinem Leben setzt, die ein Gemeindeleben nahezu unmöglich machen? Oder wenn sie ihr Beauty Case wichtiger findet als Bibellesen? Oder wenn euer Verständnis von Nachfolge, von der Rollenverteilung und von der Kindererziehung meilenweit auseinanderliegen? Wäre das weise? Ich glaube nicht. Wisst ihr, auf den ersten Blick wäre der Text viel einfacher zu verstehen, wenn wir jetzt mal den Vers 24 weglassen würden. Schaut mal, da steht ja im Vers 23 am Anfang, alles ist erlaubt. Und dann steht da wieder, alles ist erlaubt. Und dann ab Vers 25, alles esst. Macht Sinn, oder? Aber dieser Vers 24 steht natürlich nicht ohne Grund dort. Und auch hier hilft uns jetzt unser Kontextwissen weiter. Was hat der Paulus in den Kapiteln 8 und 9 so deutlich betont? Er hat betont, dass die christliche Freiheit dadurch gekennzeichnet ist, dass man Rücksicht nimmt auf andere. Niemand suche das Seine, sondern das des anderen. Und Paulus bezieht sich hier auf die uns bekannte obere Grenze der christlichen Freiheit. Nächstenliebe ist das A und O in der christlichen Freiheit. Und an anderer Stelle schreibt er im Galaterbrief im Kapitel 5, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, gebraucht die Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Eigentlich müssten wir diese obere Grenze jetzt noch viel fetter markieren, ja, weil sie so wichtig ist, aber wir haben nicht die Zeit, uns das jetzt nochmal genauer anzuschauen. Wir können jetzt nicht nochmal das Kapitel 9 rekapitulieren, aber dort sagt Paulus unmissverständlich und ganz deutlich, dass er bereit war, seine Freiheit sehr stark einzuschränken, damit andere gesegnet werden, damit andere zum Glauben kommen. Das heißt, die christliche Freiheit auszuleben bedeutet nicht nur erbaulich zu denken und nach geistlichem Wachstum zu streben, sondern vor allen Dingen anderen zu dienen. Ist es dienlich, 10.000 Euro mehr in die Zusatzausstattung deines Autos zu investieren, anstatt in evangelistische Projekte in deiner Gemeinde oder anderswo? Der Daniel schüttelt seinen Kopf. Ist es dienlich, einen größeren Flachbildfernseher zu kaufen, anstatt die christliche Hörbuchsammlung deiner Kinder zu erweitern? Ich glaube nicht. Die christliche Freiheit ist kein Selbstzweck. Vielleicht bist du jetzt gerade etwas zusammengezuckt oder vielleicht schon vorhin, als wir das Schaubild erstellt haben, denn von Natur aus oder sagen wir besser seit dem Sündenfall haben wir ja alle dieses Streben nach einer Freiheit. Aber das ist so eine Freiheit nach Unabhängigkeit. Wir wollen uns weder ein- noch unterordnen. Wisst ihr, ich kenne das noch von mir von früher, als ich so früher an freie Wochenenden gedacht habe. Wisst ihr, wirklich frei bedeutete für mich damals nur ein Wochenende, wo es keinen Termin gab. Ein Termin am Samstag und zack, das Wochenende war eigentlich nicht mehr wirklich frei. Ich fühlte mich so in meiner Freiheit eingeschränkt. Ja, ich wollte für mich die Zeit haben. Ich wollte endlich mal selber einteilen und dieses Wochenende für mich nutzen. Aber wisst ihr, ehrlich gesagt, habe ich dabei nie an andere gedacht. Und auch heute geht es mir manchmal so, wenn ich so einen harten Tag hinter mir hatte, dann denke ich mir, ach komm, wenigstens die letzten 20, 30 Minuten des Tages, des Abends, möchte ich nochmal für mich Zeit haben und Freiheit genießen. Ich hatte doch so einen vollen Tag mit vielen Aufgaben und Terminen. Freie Zeit, wenigstens ein bisschen für mich. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet dann häufig gleichzeitig zum Leidwesen meiner Frau. Aber ist das denn so falsch? Ein bisschen Freiheit für mich? Wir kommen später auf diese Frage zurück. Der zweite Punkt. Die christliche Freiheit kommt von Gott. In den weiteren Versen hier greift Paulus jetzt wieder das Thema Götzenopferfleisch auf. Ich lese nochmal die Verse 25 bis 27. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Am Beispiel von dem Fleischkaufen im alten Korinth macht Paulus deutlich, was christliche Freiheit bedeuten kann. Hier greift kein Geh- oder Verbot. Den Korinthern ist erlaubt, alles Fleisch vom Markt zu essen, egal ob es vorher den Götzen geweiht war oder nicht. Und begründen tut Paulus das ähnlich wie im Kapitel 8, damit, dass er sagt, es gehört doch eh alles dem Herrn, es kommt doch eh alles vom Herrn. Und seine Aussage dazu macht er oder unterstreicht er mit einem Zitat aus Psalm 24 von David. Nachdem Paulus im Kapitel 8, das ist ja diese andere Stelle dazu, so ein extremes Beispiel bringt, und das war ein Beispiel, wo ein Christ Götzenopferfleisch im Götzentempel gegessen hat, beschreibt er jetzt hier eine andere Situation. Hier beschreibt er die Situation, wenn ein Gläubiger in das Haus eines Nichtgläubigen eingeladen ist. Und wenn jemand eingeladen worden ist, dann musste er ja zunächst erstmal überlegen, ist es überhaupt weise, dahin zu gehen, diese Einladung anzunehmen. Und das drückt Paulus mit dieser Einschränkung aus, wo er sagt, ihr wollt hingehen. Weil dieser Einwand ist ja berechtigt, da es natürlich auch Gründe gab, ja, diese Gemeinschaft mit dem Nichtgläubigen damals zu vermeiden. Aber wenn derjenige sich nun entschieden hatte, hinzugehen, dann sollte er dort auch alles essen, was er vorgesetzt bekommt und sich keinen Kopf machen. Und an diesem Beispiel wird deutlich, dass die Freiheit, alles Fleisch essen zu können, nicht in der Person selbst begründet liegt. Habt ihr das gesehen? Sondern in Gott. Gott ist der Besitzer und der Geber aller Gaben. Dass diese Freiheit besteht, das ist kein Schlupfloch irgendwie im Gesetzestext, sondern das ist Gott gegeben. Ja, es ist Gott gegeben, dass wir Christen Freiheit genießen dürfen. Und wenn du das nächste Mal dich darüber freust, dass es so viele Themen in deinem Leben gibt, und es gibt wirklich viele Themen, wo Gott dir die Freiheit überlassen hat, wie du sie auslebst, dann danke Gott dafür. Aber wenn du dich auch manchmal fragst, ja, aber das sind doch Fragen, die brennen mir so unter den Fingernägeln und ich weiß eigentlich gar nicht genau, weil da steht ja gar nichts in der Bibel zu, was die Antwort ist, ja, dann halte dir vielleicht einfach vor Augen, dass Gott anscheinend einen Grund dafür hat, warum es diese Antwort nicht gibt. Und was das für ein Grund sein kann, das werden wir gleich noch sehen. Wir kommen zum dritten Punkt. Die christliche Freiheit nimmt Rücksicht. In den nächsten drei Versen bleibt Paulus weiterhin bei dieser Szene in dem Haus von diesem Nichtgläubigen. Er zeigt nun, wie es aussieht, wenn man seine eigene Freiheit um eines anderen Willen einschränkt. Im Vers 28 heißt es, wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Opferfleisch, so esst es nicht um jenes Willen, der es anzeigt und um des Gewissens Willen. Das bedeutet, nimm das ernst, wenn jemand in gewissen Dingen nicht die Freiheit hat wie du. Mach dich nicht darüber lustig. Und pass auf, dass du nicht andere verführst, gegen ihr Gewissen zu handeln. Weil dann versündigen die anderen sich. Und du bist schuld daran und sündigst damit auch. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. In den Versen 29 und 30 erklärt Paulus weiter, was der Schwächere im Glauben, also der, der das engere Gewissen hat, dass der dieses Gewissen nicht missbrauchen darf, um den anderen in seiner Freiheit einzuengen. Dort steht, Vers 29, ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. Denn warum wird meine Freiheit von dem anderen Gewissen beurteilt? Wenn ich mit Danksagung teilnehme, warum werde ich geschmäht für das, wofür ich Dank sage. Es geht hier darum, wie dieser Schwächere oder der mit dem engeren Gewissen mit dem anderen umgehen soll. Und diese Situation und auch die Situation davor, die ja umgekehrt war, die wird ausführlich in Römer 14 behandelt. Das können wir heute nicht ausführlicher behandeln, weil das wird den Rahmen sprengen, aber ich will euch nur so viel dazu sagen. Beide Seiten, der eine wie der andere, die sind in der Verantwortung, miteinander richtig umzugehen. Es geht hier nicht um Rechthaberei. Es geht um den liebevollen und rücksichtsvollen Umgang miteinander. Weil diese liebevolle Haltung dem anderen gegenüber ist viel wichtiger, als dass der eine oder der andere ein bisschen mehr Erkenntnis hat. Ich denke, das Prinzip ist klar geworden. Ich will euch das an einem Beispiel nochmal deutlich machen. Es gibt Lebensmittel, die kommen so aus der esoterischen Ecke. Jeder, der sich so ein bisschen mit Bioprodukten auskennt, der weiß, dass viele dieser Hersteller, die diese Produkte herstellen, so eine anthroposophische Weltanschauung haben. Das heißt, das ist eine Weltanschauung, da sind verschiedene Sachen, die viel mit antichristlichen Dingen zu tun haben. Da geht es auch um evolutionäre Grundlagen, aber es geht auch hin bis zu okkulten Aspekten. So, und ich hatte diesbezüglich früher auch Probleme, solche Sachen zu kaufen oder zu essen. Aber dank Paulus Ausführungen hier in Kapitel 8 und bei uns jetzt hier in Kapitel 10 wissen wir, dass wir die Freiheit haben, diese Dinge zu kaufen und zu essen. Denn alles Essen kommt von Gott. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt andere dazu nötigen dürfte, zu sagen, hey, du musst das jetzt auch kaufen oder du musst das auch essen, wenn sie dabei Gewissensprobleme haben. Ich darf sie auch nicht wegen ihres Gewissensproblems irgendwie belächeln oder mich drüber lustig machen. Aber, und das ist jetzt der umgekehrte Fall, sie dürfen mich wegen ihren Gewissensbissen auch nicht einschränken in meiner Freiheit, das zu essen. Okay? So. Und damit kommen wir jetzt zum Höhepunkt unseres Textes und damit auch zum Höhepunkt beim Thema christliche Freiheit. Die christliche Freiheit ehrt Gott und ist tadellos. Wisst ihr, um das gerade Gesagte zu untermauern, setzt Paulus der bisherigen Beschreibung der christlichen Freiheit, was wir bis jetzt gehört haben, noch ein oben drauf mit dem Vers 31. Er bringt jetzt das Argument der Argumente, das Ziel der christlichen Freiheit. Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Schaut nochmal zurück auf den Vers 30. Dort ging es darum, dass es Teil der christlichen Freiheit ist, für das gottgegebene Essen dankbar zu sein. Und jetzt hier in Vers 31 weitet Paulus das auf das ganze christliche Leben aus. Ob ihr sonst etwas tut, bedeutet nichts anderes als immer. Alles, was wir tun, sollen wir zur Ehre Gottes tun. Und weil dieses Argument so allgemeingültig ist, gilt es natürlich erst recht im Umgang mit meinem Bruder und meiner Schwester und es galt natürlich auch bei dem Fleischkonsum in Korinth damals. Das ist hier die Argumentationskette von Paulus. Ja, er verwendet das allgemeine Prinzip, um diese Sache nochmal zu bekräftigen. Und das ist nicht das einzige Mal in der Schrift, wo wir sowas sehen. Ja, es gibt immer wieder übergeordnete allgemeine Prinzipien, die herangezogen werden, um eine spezielle Aussage nochmal zu betonen, zu unterstreichen. Ich nenne euch zwei Beispiele. Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, im Vers 14 folgendes. Er sagt, du aber, Timotheus meint er, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Was Paulus sagen will, was das Thema ist, das bleib beim Wort Gottes, bleib bei dem, was du gehört hast, beim Evangelium. Da musst du dran festhalten. Und im Vers 16 kommt jetzt die Begründung. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, hier sehen wir ein allgemeingültiges Prinzip, was Paulus verwendet, um die Sache, die er Timotheus deutlich machen will, nochmal zu verstärken. Ich nenne euch noch ein zweites Beispiel. Hier steht in Matthäus 6. Im Vers 31 sagt er Jesus zu seinen Jüngern, so seid nicht besorgt indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken? Das heißt, das Thema hier ist, die Jünger hatten Sorge um wichtige Bedürfnisse, das Essen und Trinken. Und im Vers 33 sagt er, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Seht ihr wieder? Hier kommt hinterher dieses allgemeingültige Prinzip, dass wir grundsätzlich immer erst nach dem Reich Gottes trachten sollen und dass alles, was wir benötigen, wird uns dann automatisch vom Herrn gegeben. Und das bezieht sich natürlich auch um die Sorge, was das Essen und Trinken angeht. Es gäbe sicher noch weitere Beispiele, die diese gleiche Argumentation verfolgen. Aber ihr seht bereits, dass diese, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber diese drei allgemeingültigen Prinzipien, die haben alle was gemeinsam. Ist euch das aufgefallen? Alle Schrift. Alles wird euch hinzugefügt. Tut alles zur Ehre Gottes. Begonnen hatte unser Text mit dieser herausfordernden Aussage, dass theoretisch alles im Rahmen der christlichen Freiheit erlaubt ist. Und nun hat Paulus sich bis zu diesem Punkt argumentiert, dass alles, ja wirklich alles, zur Verherrlichung Gottes geschehen soll. Es betrifft das ganze Leben, den schwarzen wie den weißen Bereich, und es betrifft auch den grauen Bereich. Damit betrifft sicher auch alles das die christliche Freiheit. Ich hatte euch versprochen, dass wir uns nicht nur über die Grenzen, sondern dass wir uns auch mit dem Ziel der christlichen Freiheit beschäftigen werden. Und hier haben wir jetzt den Vers, der uns diese Antwort gibt und der alles andere in den Schatten stellt. Es hat mal jemand so gesagt, der Vers 31 in 1. Korinther 10, das ist der wichtigste Vers im ganzen Neuen Testament für einen Christ. Lass mich das mal in einem Beispiel verdeutlichen. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass dieser Betonpfeiler da vorne, neben dem Simon, der in der Ecke von der Küche, dass der wahrscheinlich der wichtigste Betonpfeiler hier in der Gemeinde ist. Wisst ihr warum? Auf diesem Betonpfeiler da hinten, da ruht das ganze Pultdach hier, da liegt auch der Querträger mit der ganzen Empore und ein ganzer Teil des Daches liegt auf diesem Pfeiler. Wenn dieser Pfeiler nachgeben würde, dann würde das Gebäude ein großes Problem kriegen. Und wir auch. Aber ihr könnt beruhigt sein, er hält. So, und genauso ist dieser Vers 31 ein ganz entscheidender Pfeiler in dem christlichen Leben. Er ist entscheidend dafür, dass unser geistliches Gebäude der Nachfolge nicht zusammenbricht. Weil wenn wir ihn vergessen, dann macht alles andere eigentlich keinen Sinn mehr. Dann kann dein Leben noch so erbaulich daherkommen. Ja, dann kannst du dich noch so viel für deine Nächsten hingeben. Aber wenn die Verherrlichung Gottes nicht der Motor für alles ist, wisst ihr, dann ist alles am Ende wertlos. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber dieser Predigttext, der wurde um 4 Wochen nach hinten geschoben. Eigentlich wäre ich schon vor 4 Wochen dran gewesen, aber da war der Christwirt hier und hat hier gepredigt. Und der Martin hatte mich gebeten, dass wir das dann um 4 Wochen verschieben. Und das war gar nicht so schlimm, aus mehreren Gründen. Aber unter anderem, der Predigttext, der danach eigentlich jetzt kommen würde, den habt ihr vor 2 Wochen schon gehört. Das war der Text von Mike. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber er hat euch damals gesagt, der Schlüsselvers von dem Abschnitt danach war der Vers 3 im Kapitel 11. Und da ging es darum, dass die Unterordnung innerhalb der Dreieinigkeit ja etwas ist, was wir Menschen widerspiegeln sollen. Wir sollen Gott verherrlichen, indem wir ihn reflektieren, indem wir uns mit ihm identifizieren, indem wir ihm ähnlicher werden. Ja, Ebenbildlichkeit war das Schlagwort. Und seht ihr, dieser Vers 31 jetzt von uns hier im Kapitel 10 und der Vers 3 im Kapitel 11, die liegen ja in der Chronologie relativ nah beieinander, aber ihr seht jetzt auch inhaltlich sind die nicht so weit auseinander. Wisst ihr, ich kann mir gut vorstellen, dass das Thema christliche Freiheit am Anfang vielleicht noch sehr verlockend daherkam, als ihr so die ersten Sätze gehört habt. Aber ich glaube, dass bei dem einen oder anderen mittlerweile es so ein bisschen anders aussieht. Ja, da hat man so Grenzen, die können schon so ein bisschen beengt sein, die können auch so ein bisschen einschüchtern. Aber zum anderen ist es ja auch so, innerhalb dieser Grenzen der christlichen Freiheit, da geht's ja gar nicht um mich. Da geht's ja eigentlich um Gott und um den anderen. Ist der Begriff christliche Freiheit da nicht irgendwie irreführend? Wo bleibt denn da eigentlich meine Freiheit? Ich denke, ich kann diese Gedanken verstehen, ja, also ich kann das gut nachvollziehen. Aber ich glaube, dass wir in solch einem Fall einen Kardinalfehler begehen. Denn wenn wir so denken, dann betrachten wir das ganze Thema aus dem falschen Blickwinkel. Nämlich aus unserer sündigen Natur heraus. Unsere Definition von Freiheit ist dann falsch. Wir denken nämlich an Unabhängigkeit und an Selbstbestimmung. Aber wisst ihr, das ist keine biblische Definition. Wie wir eben gesagt haben, sind wir zur Verherrlichung Gottes geschaffen. Ja, und das betrifft alle Lebensbereiche. Und wenn wir damit jetzt noch zu kämpfen haben, dann haben wir eigentlich ein Problem mit unserer Lebensbestimmung. Da ist ein liebevoller, ein gütiger Gott, der uns zu seiner Verherrlichung geschaffen hat, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben, damit wir ihn, wie gesagt, reflektieren. Und von Anfang an, also schon vor dem Sündenfall, war es so, dass Gott den Menschen Gebote und Verbote oder ein Verbot gegeben hat. Und dass er ihm auch gezeigt hat, hey, du bist auf meinen Rat angewiesen. Das war alles Teil von Gottes Ratschluss. Das heißt, denk mal mit, theoretisch wäre es völlig okay, wenn unser Leben dann nur aus diesem schwarzen und diesem weißen Bereich bestehen würde. Aber Gott hat sich was dabei gedacht, dass er uns auch diesen Bereich in der Mitte gegeben hat, in dem wir frei entscheiden können, wie wir unser Leben für ihn gestalten. Dazu noch mal ein Beispiel, um das deutlich zu machen. Ich weiß nicht, wie viele Eltern von uns hier schon mal überlegt haben, wie man als Christ am besten mit dem Thema Taschengeld umgeht. Ist das gut, wenn man das so macht, dass man seinen Kindern Taschengeld gibt? Oder sollte man das lieber komplett lassen? Oder nur unter strengen Auflagen? Oder hat das Kind ein Recht drauf, komplett frei zu entscheiden, was es mit seinem Geld macht? Ich sage euch mal meine Meinung dazu. Ich glaube, dass das Taschengeld eine sehr gute Gelegenheit ist, um zu lernen, ja, sich eigenständig für gute Dinge zu entscheiden. Ich denke, dass man Kindern sehr wohl einen entsprechenden Geldbetrag frei zur Verfügung stellen sollte, und zwar regelmäßig. Aber sie sollen lernen, diese Freiheit so zum Guten zu nutzen, wie sie das hoffentlich schon in anderen Lebensbereichen gelernt haben oder noch lernen werden. Und deshalb sollten wir sie auch unbedingt bei ihren Überlegungen und Entscheidungen, wie gebe ich mein Geld aus, begleiten, aber auf keinen Fall bevormunden. Weil unser Ziel, ich glaube, es ist in der Praxis schwierig, ja, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber unser Ziel sollte sein, dass sie lernen, in diesem kleinen Rahmen der Freiheit selbstständig zur Ehre Gottes ihr Geld einsetzen zu wollen. Und damit kommen wir jetzt zum versprochenen Zweck der christlichen Freiheit. Gott hat uns neben diesen Geboten und Verboten einen Lebensbereich geschenkt, damit wir uns Gedanken darüber machen, wie wir Gott in den verschiedenen Lebensbereichen ehren und verherrlichen können. Das heißt, die christliche Freiheit ist nicht besser oder schlechter als die schwarzen oder weißen Lebensbereiche, sondern sie ist eine Gelegenheit zu zeigen, dass wir Gott wirklich lieben. Und wie Paulus alles daran setzen, Gott durch unser eigenes Leben zu ehren. Wisst ihr, sie ist ein Indikator für unsere Geistlichkeit. Sie hat nichts mit diesem sündigen Streben nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu tun, sondern die christliche Freiheit ist eigentlich angewandte Anbetung. Wie kann das praktisch aussehen? Überall dort, wo wir vom Wort Gottes her keine klaren Anweisungen haben, wie wir für ihn leben sollen, sollten wir uns zum Beispiel folgende Fragen stellen. Wie kann ich mein Leben beim Thema X so gestalten, dass es für mich und andere geistlich erbaulich ist und dass es Gott ehrt? Konkret könnte das heißen, wie verplane ich meine Zeit? Denke ich nur an mich oder auch an andere? Lasse ich mich von guten Biografien oder lieber von Influencern inspirieren? Ist mein Hobby Götzendienst oder Gottesdienst? Investiere ich 10% oder 100% meiner Ressourcen in den Reich-Gottes-Fonds? Ist mein Urlaub Auszeit oder nur Ortswechsel als Nachfolger Jesu? Ist meine Partner- oder Berufswahl selbst- oder dienstorientiert? Wir fahren fort in unserem Text. Auf diesen Imperativ von Vers 31 folgt gleich noch eine Aufforderung. Und zwar steht in Vers 32, seid unanstößig sowohl für Juden als auch für Griechen als auch für die Gemeinde Gottes. Dieses Wort unanstößig könnte man auch mit tadellos übersetzen. Die Korinther sollten sowohl nach außen als auch innerhalb der Gemeinden oder ihrer Gemeinde sich tadellos verhalten. Es sollte auf keinen Fall ein schlechtes Licht auf Gott und auf das Evangelium fallen. Und das gilt mit der Rücksicht auf die Schwächeren im Glauben, genauso wie bei allen anderen Verhaltensweisen, die dem Reich Gottes schaden könnten. Wisst ihr, ich habe mir diesen Vers 32 genauso deutlich markiert wie den Vers 31, weil die beide thematisch auch zusammenhängen. Die Verherrlichung Gottes auf der einen Seite und dieser rücksichtsvolle Umgang mit meinem Nächsten auf der anderen Seite, das geht eigentlich Hand in Hand. Weil, überlegt mal, eins der deutlichsten Kennzeichen dafür, dass jemand Gott wirklich liebt und verherrlichen möchte, sieht man woran, wie er mit seinen Mitmenschen umgeht. Ja, das können wir im 1. Johannes 4 nochmal nachlesen. Das heißt, so wie im ganzen Leben geht es auch in der christlichen Freiheit um diese zwei Komponenten. Es geht einmal um die Beziehung zu Gott, das ist die vertikale, und es geht einmal um das Verhältnis zu den Mitmenschen, das ist die horizontale. Ich denke, das haben wir heute mehrfach schon gesehen. So, und damit kommen wir zum letzten Abschnitt, wo Paulus, wie so häufig in seinen Briefen, auf sich selbst zu sprechen kommt. Das ist der fünfte Punkt, die christliche Freiheit ist vorbildlich. Ich lese nochmal ab Vers 33, dort steht, wie auch ich in allen Dingen allen zu Gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie gerettet werden. Wisst ihr, Paulus wendet jetzt das Thema, was er die ganze Zeit erörtert hat, auf sich selber an. Und macht das genauso, wie er das schon, oder ähnlich, wie er das im Kapitel 9 gemacht hat. Er macht hier nochmal sehr vehement deutlich, wie viel wichtiger ihm die Rettung der vielen Menschen ist, als dass er seine eigene Freiheit ausleben kann. Er unterstreicht das, indem er dieses Wort allen verwendet. Er möchte allen in allen Dingen. Das ist sein Anspruch. Und mit diesen allen zu gefallen, meint Paulus allerdings nicht, dass er irgendwie den Leuten nach dem Mund reden will, das ist klar, sondern er meint das anders. Er meint, dass er alles dafür tun möchte, kein Hindernis auf dem Weg zum Evangelium zu sein, sondern im Gegenteil, er möchte ein Steigbügel sein, eine Hilfe. Erinnert ihr euch noch an Onkel Ernie? Onkel Ernie hat seine Autofahrten unter anderem dafür gebraucht, um diesen Anhaltern das Evangelium nahezubringen. Und er hat viele, viele Dinge in seinem Leben getan, die sehr vorbildlich sind, so zumindest die Kommentare auch von anderen. Und dieses hier war auch ein vorbildliches Beispiel dafür, wie man seine christliche Freiheit beim Autofahren zur Ehre Gottes einsetzen kann und wie man zum Steigbügel, ja, für die Errettung anderer werden kann. Und auch das ganz gegen die Widerstände der eigenen Unlust und Bequemlichkeit. Da war auch der Onkel Ernie ganz ehrlich, aber er hat sich davon nicht abhalten lassen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Paulus so oft auf sein eigenes Vorbild verweist? Ich bin mir sicher, das hat nichts mit Hochmut zu tun. Weil wenn wir seine Briefe lesen, dann sehen wir, wie demütig Paulus seine eigene Fehlbarkeit und Sündhaftigkeit beschreibt. Aber andererseits müssen wir uns vor Augen halten, er war nun mal ein berufener Apostel mit besonderen Begabungen und der mit sehr viel Hingabe und sehr viel Eifer und sehr viel Fleiß, aber auch sehr viel Schmerz ein Leben führte, was tadellos war. Und deswegen konnte er zu Recht auf sein eigenes Beispiel verweisen. Und damit lesen wir den letzten Vers, Kapitel 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Wir sehen hier so eine Nachahmungskette. Seht ihr das? Paulus beschreibt, dass er Christus nachahmt und dass die Korinther wiederum ihn nachahmen sollten. Aber er hätte ja auch eigentlich schreiben können, sie sollen Christus nachahmen, oder? Warum schreibt denn der das hier so? Ich habe mir dann in der Vorbereitung auch so Gedanken gemacht, warum Paulus das so gemacht hat. Und ich glaube, es war für die Korinther einfacher, Paulus, den sie leibhaftig erlebt hatten und gesehen hatten, nachzuahmen als den Herrn Jesus. Natürlich ist der Jesus das perfekte Vorbild, ne? Und ich will das nicht in Abrede stellen, ja, ihn sollen wir auf jeden Fall nachahmen, aber er war für die Korinther natürlich weniger greifbar. Das heißt nicht, dass wir den Herrn Jesus nicht nachahmen sollen, auf keinen Fall. Er ist unser Vorbild, das wir immer nachahmen sollten, ja, das sehen wir auch immer wieder in der Schrift. Aber ist es dann überhaupt gut, Paulus nachzuahmen? Auch das ist richtig. Das eine widerspricht dem anderen nicht, weil Paulus war jemand, der trotz seiner Sündhaftigkeit tadellos gelebt hat und uns vorgelebt hat, wie man so den Herrn Jesus nachahmen kann. Und deswegen dürfen wir auch Paulus nachahmen. Wir kommen zum Schluss. Wir sind heute mit dem Prinzip gestartet, alles ist mir erlaubt. Vielleicht hast du bei dem Wort alles bisher auch ein bisschen mehr an deine Freiheit gedacht und weniger an die Verherrlichung Gottes und den Dienst an deinen Nächsten. Aber wir haben gesehen, dass Paulus diesen Begriff in unserem Abschnitt dafür gebraucht, dass wir den Fokus weg von uns hinauf zu Gott und seiner Verherrlichung lenken möchte und damit auch auf die anderen um uns herum. Und damit folgendes Fazit. Die christliche Freiheit als Teil des christlichen Lebens ist eine große Gelegenheit, um auf vielfältige Weise ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Vergiss das nicht. Sie gibt uns Freiraum, wie wir uns und andere erbauen bzw. anderen in wunderbarer Weise dienen können. Suche Gelegenheiten, das umzusetzen. Und drittens, die gelebte christliche Freiheit ist weit mehr als Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Sie ist angewandte Anbetung Gottes. Entscheide dich dafür. Wisst ihr, das ist echte und biblische Freiheit. Amen. Lasst uns noch aufstehen, wir wollen noch beten. Herr Jesus, du hast uns heute Morgen einen Text gegeben, der nicht einfach ist und ja, der sehr, sehr herausfordernd ist. Und wir stehen in der Gefahr, es völlig falsch auf uns zu münzen. Und wir haben gesehen, es geht gar nicht wirklich um uns und unser sündiges Streben nach Freiheit, sondern es geht um dich. Und ich bitte dich, dass wir mehr und mehr begreifen, dass da, wo du uns ja diese Freiheit gegeben hast, in unserem Leben zu entscheiden, wie wir für dich leben, dass wir das wirklich für dich tun, dass wir wirklich dich im Blick haben, dass wir dich ehren wollen, dass wir verstehen, dass alles in unserem Leben wirklich auf dich ja, fokussiert sein sollte. Und ich danke dir, dass ja, wir das in diesem Text erkennen durften und bitte dich, dass du uns da immer wieder Gelegenheiten gibst, dass du uns Kreativität gibst, dass du uns Möglichkeiten gibst und auch immer wieder daran erinnerst, ja, hier an diesem Punkt wirklich vor dir richtig zu leben. Ich danke dir, ja, dass du uns durch dein Wort ermutigen möchtest und bitte dich jetzt, ja, dass du uns hilfst, das auch mit in den Alltag zu nehmen. Amen. Ja, passend zu dem Thema von heute singen wir jetzt auch noch ein Lied, was das Thema aufgreift und ich hoffe, dass wir dieses Lied jetzt nochmal viel bewusster singen werden, weil das Lied heißt Allein zu seiner Ehre. Ihr kennt es sehr gut. Achtet nochmal auf den Text, weil es wirklich Dinge aufgreift, auch die wirklich, wirklich wichtig sind für uns, ja, wie wir den Herrn und unser Leben betrachten und wie wir mit unserem Leben umgehen.
Ich würde zum Abschluss nochmal aufstehen bei dem Lied.
Gloria. Soli Deo Gloria. Allein zu deiner Ehre hast du uns erlöst. Durch Christi Tod und Auferstehen uns mit dir selbst versöhnt. Zum Lobpreis deiner Gnade und Barmherzigkeit hast du uns vorherbestimmt in ihm vor aller Zeit. Allein deine Ehre, deine Herrlichkeit ist, was wir suchen wollen, schon jetzt in dieser Zeit. Nimm du unsere Herzen, weil sie zu dir empor, dass unser Leben dich verherrlicht, mehr als je zuvor. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Allein zu deiner Ehre soll unser Leben sein. Ein Opfer, das dir wohlgefällt, durch das dein Wesen scheint. Allein um deine Ehre, allein um deinen Ruhm soll sich unser Denken drehen, fühlen und auch tun. Allein deine Ehre, deine Herrlichkeit ist, was wir suchen wollen, schon jetzt in dieser Zeit. Nimm du unsere Herzen, reiß sie zu dir empor, dass unser Leben dich verherrlicht, mehr als je zuvor. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria.
Ja, hiermit sind wir am Ende unserer Gottesdienste angelangt. Dem Herrn sei Dank und preis ihn für sein Wort, das er uns gegeben hat. Und zum Schluss möchte ich noch ein paar Verse aus Sprüche lesen. Sprüche 3 ab Vers 5 bis 8. Vertrau auf